Wir haben so viel heute zu besprechen, ich sag's dir.
Ja, es war ein bisschen schwierig in den letzten Wochen, glaube ich, dass wir uns regelmäßig treffen. Die Zeitverschiebung und natürlich auch die unterschiedlichen Stärken des Netzwerks, sage ich mal. Es ist nicht überall gleich gut, dass man auch Zugriff hat zu guten Internetverbindungen, die auch wenig Latenzzeit. Ich glaube, die Latenzzeit ist vor allem etwas, das darf man nicht vergessen, wenn man von der anderen Seite der Welt aufnimmt und sich halt auf einer Distanz befindet, wo die Latenzzeiten einfach sehr hoch werden können. Aber heute sind wir wieder da, Lukas, mit dem neuesten Update aus der Kryptowelt. Worum geht's heute bei uns? Bitte klär uns auf.
Das Wichtigste ist, es ist Dune Season, Alex. Dune 3 ist...
Ich gehe später oder morgen auf die Düne Sandboarden. Ja? Das ist, glaube ich, das, was ich auf der Düne mache. Sonst habe ich keine Ahnung, was du damit meinst.
Ich meine, dass Krypto immer dann gestiegen ist, vor allem Old Season war, immer dann, wenn ein neuer Dune-Film ausgekommen ist. Und im Dezember kommt der dritte raus.
Ich erinnere mich an den MacRib, das ist circa das Gleiche.
Ja, da hat aber funktioniert. Wir haben darüber gesprochen, über MacRib, und der Preis ist nach oben gerippt, ja.
Hat nicht funktioniert, genauso wie natürlich das auch nicht funktioniert wird.
Naja, mal schauen, bist zu negativ. Wir sprechen heute über die SEC, die hat den Großteil der Kryptoassets nicht als Wertpapiere eingestuft. Kraken pausiert aber ihre IPO-Pläne, weil das Marktumfeld aktuell schwach ist. Die SEC, zweiter Artikel dazu, genehmigt Nasdaq-Handel mit tokenisierten Wertpapieren. Dann Tether steigt in KI ein mit einem neuen dezentralen Framework. 50 Millionen US-Dollar hat eine Person über einen DeFi-Swap verbrannt mit nur einem Trade. Kalshi verdoppelt ihre Bewertung auf 22 Milliarden. Das US-Gesetz Clarity Act steht kurz vor dem Durchbruch. Und wir sprechen noch über Strategy. Michael Saylor kauft extrem Bitcoin nach im Milliardenbereich. Und damit würde ich sagen, start mal rein, Alex. Was tun die Märkte?
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, danke für die Einleitung. Wir sehen Bitcoin wieder knapp unter dieser magischen 70.000er-Linie. Es sind jetzt bei 69.740 Dollar, sind wir gerade in diesem Moment. Ja, und es wirkt fast so, als hätte Bitcoin versucht, auf diesem Niveau einen Boden zu finden. Wir haben den Abverkauf bis knapp unter 60.000 ja gesehen, zuletzt Anfang Februar, und seitdem bewegen wir uns in diesem Intervall zwischen 60 und 70.000. Knapp waren wir sogar auf 75.000 fast zuletzt jetzt, aber wir konnten beobachten, wie hier ein gescheiterter Ausbruchsversuch seitens Bitcoin zustatten ging, und jetzt sind wir wieder unter diesen 70.000. Es wirkt auf mich so, und Lukas, ich weiß, du bist immer gern bullisch, aber es wirkt für mich so, als müssten wir einfach ein Niveau tiefer gehen, bevor wir einen wirklichen Boden finden. Ja, jetzt müssen wir auf alle Fälle einmal beobachten, ob wir auf diesem Niveau bleiben. Ich sage, wir gehen noch tiefer, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ethereum bei ca. 2.100 Dollar, jetzt stagniert seit einer Woche, da passiert kaum was. Auch XRP mit ca. 1,5% im Plus innerhalb einer Woche bei ca. 1,40 Dollar. BNB bei 640 Dollar in etwa mit einem Minus von 3,5% in einer Woche. Und Solana mit 88 Dollar jetzt bei ca. 1,1% im Minus. Es ist so, dass nicht viel passiert, alles stagniert eher. Der einzige Top-Gewinner in den Top 10 oder 2 haben wir eigentlich, das sind Tron mit ca. 6% im Plus und Hyperliquid mit 8,5% im Plus. Aber auch das sind so Schwankungsgewinne. Wir sahen zuletzt bei vielen Coins Abverkäufe, jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben. Im Großen und Ganzen geht es seit 2 Monaten einfach seitwärts, so fair muss man sein. Die Top-Gewinner in den Top 100 der Kryptowährungen, das ist ganz voran DEXE. Denn bei DEXE, da ist man ein bisschen auf dieses KI-Narrativ aufgesprungen. Man hat da gezielt im Social Media auch promotet, dass man mit KI was macht. DEXE, ihr wisst das vielleicht, ist ein Management-Tool für DAOs. Also man kann da sein eigenes DAO erstellen, aber auch verwalten. Das Ganze ist ein spannendes Produkt, wenn DAOs ein Ding bleiben. Wir haben jetzt zuletzt ja sehr viele Verwerfungen auch gesehen im Bereich DAOs. Wir werden sehen, wie weit sich das fortsetzt oder wie DAOs sich in Zukunft verhalten werden. Dann sehen wir Artificial Superintelligence Alliance, das hatte den Ticker FET, das kommt ja von dieser früheren Fusion noch mit den anderen KI-Tokens. Also der Ticker passt überhaupt nicht dazu zum Name. Auch die sind mit 26% im Plus diese Woche. Dann sehen wir Quant, Casper, River und BitTensor, die alle um ca. 20% gestiegen sind. Es ist eine kleine KI-Saison ist gerade angebrochen. Wir sehen viele Projekte, die vor allem mit KI sich beschäftigen, dass die verstärkt im Plus sind. Casper jetzt vielleicht nicht, ist ja ein Projekt, das du sehr gern hast, Lukas, auch, das sich meinen lässt, so wie Bitcoin.
Oh, die haben ein neues Netzwerk gelauncht am 19., deswegen sind sie im Preis gestiegen. Das IGRA-Network, genau. Public Mainnet, das ist gekommen.
Ja, dann sind wir auf der Verliererseite Pi, also Pi, die Zahl Pi, ihr kennt sie alle aus der Mathematik, das Netzwerk, vor dem ich immer gewarnt habe, das nach wie vor ja irgendwie nur 10% des maximalen Umlauf, der maximalen Umlaufmenge jetzt im Umlauf hat. Nach wie vor würde ich dieses Projekt nicht kaufen mit 21% im Minus. Dann Stable mit ca. 14% im Minus, Official Trump mit ca. 13% im Minus und auch die Blue-Chip-Projekte Uniswap, Midnight und Sky mit knapp über 10% im Minus. Also alles in allem haben wir durchwachsene Zeiten für viele kleine Kryptowährungen, kann man sagen. So, dann schauen wir uns kurz den Gesamtmarkt an. Wie schon gesagt, die großen Kryptowährungen stagnieren. Der Fear and Greed Index, der ist ganz klar auf der Angstseite, nach wie vor jetzt wieder bei 30. Das ist bedeutend besser als noch zuletzt, weil halt schon viele Tage lang jetzt kein großer Abverkauf stattgefunden hat. Aber wir sind da weit, weit weg von einer guten Marktstimmung. Und umso überraschender, Lukas, ist, dass bei den ETFs in den letzten Tagen, vielleicht jetzt nicht die letzten zwei Tage, wo es wieder Abverkäufe gab, aber in der letzten Woche vor allem starke Einzahlungen gegeben hat in die Krypto-ETFs, bei Bitcoin, aber auch bei Ethereum. Also die ETFs verhalten sich überraschend stabil, muss man sagen. Da wird investiert von größeren Institutionen, von Personen, die ETFs kaufen möchten. Also es gibt nach wie vor Geld, das in die ETFs fließt.
Du siehst ein bisschen, dass Bitcoin ja sich entkoppelt von dem, dass es von der Markt generell fällt ja, aber in Relation dazu, Bitcoin fällt relativ wenig oder ist eigentlich auch zwischendurch recht stark gestiegen. Also wenn du Gold anschaust, sowas, das ja, Gold ist 10% runter in einem Monat, Silber ist 11% runter in einem Monat.
Bitcoin ist aber ich meine, die hatten ja auch eine Mega-Rallye, das kann man von Bitcoin jetzt nicht behaupten. Also, aber entkoppeln im Sinne von, es verhält sich nicht alles jetzt analog zueinander, sondern die Korrelation ist vielleicht gesunken in letzter Zeit. Ja. Bei der Altcoin-Saison, Lukas, auch da, die Altcoins halten sich nach wie vor, man muss sagen, 48 der Top 100 Altcoins haben sich besser verhalten in den letzten 90 Tagen als Bitcoin. Also die Bitcoin-Dominanz, die ist nach wie vor bei 58% und hält sich sehr, sehr konstant. Ich habe uns das für diese Folge ein bisschen aufbereitet, auch inklusive der Stablecoins. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um das zu verstehen, weil es gibt mittlerweile einfach viel mehr Stablecoins, als das früher war. Und inklusive der Stablecoins dazugerechnet ist die Bitcoin-Dominanz plus Stablecoin-Dominanz jetzt bei ca. 70% und nicht bei knapp unter 60%. Weil ca. 11% der globalen Kryptomarktkapitalisierung jetzt tatsächlich aus Stablecoins besteht. Das heißt, es verzerrt langfristig einfach diese normale Bitcoin-Dominanz sehr stark. Und wenn wir das vergleichen wollen mit den früheren Bullzyklen 2020 und noch früher, dann müssen wir fast die Stablecoins mit dazu rechnen, um im Umkehrschluss dann zu sagen, okay, 30% der globalen Marktkapitalisierung sind tatsächlich Altcoins. Weil es geht da nicht nur um Bitcoin, sondern bei der Bitcoin-Dominanz geht es immer darum, was die andere Seite darstellt. Und das sind halt die Altcoins. Das heißt, die Stablecoins kann man da dazu rechnen, um das mit früheren Werten, wo es einfach viel weniger Stablecoins gab, zu vergleichen. Das ist ganz interessant. Ja, und was ich noch nicht erwähnt habe, die Gesamtmarktkapitalisierung ist jetzt bei 2,4 Billionen. Das ist ein Wert, den haben wir schon öfter gesehen im Verlauf der letzten Zeit. Also wir stagnieren so dahin. Ein Wert, den haben wir zuletzt oder zuerst sogar 2024 schon mal erreicht. Im März 2024, also circa 2 Jahre ist das her, dass wir zuerst diesen Wert überschritten haben. Da sind wir jetzt im Gesamtmarkt wieder, das muss man so dazu sagen. Und dann gibt es aber Hopium. Lukas, es gibt Hopium vor allem von den Stablecoins, weil die sind tatsächlich nach längerer Stagnation jetzt im März deutlich ausgebrochen. Und wir sehen wirklich alle großen Stablecoin-Unternehmen, wie sie wieder Coins minten. Allen voran Circle, das ja sehr, sehr stark neue USDC in Umlauf gebracht hat. Aber auch SkyDollar wird gemintet. Das frühere DAI, wie ihr wisst, von MakerDAO. Oder heißt ja auch nicht mehr MakerDAO, heißt ja Sky Money jetzt. Dort kamen im letzten Monat fast 21% neue Coins dazu. Das entspricht 1,4 Milliarden Dollar, die da hinzukamen. Also im Großen und Ganzen kommen wirklich große Stablecoin-Bewegungen dazu zum Markt. Und das ist für mich immer das Zeichen, dass sehr viel Geld am Rand wartet. Das ist Geld, das wartet dort, um sich Bitcoin zu kaufen oder um sich verstärkt auch Altcoins zu kaufen. Und das ist wirklich spannend.
Ganz ein gutes Zeichen, denke ich. Also siehst du einerseits, dass Bitcoin ausbricht, die Korrelation zu anderen Werten schrumpft. Das ist ganz gut. Bitcoin hat sich ein bisschen bewiesen jetzt. Im letzten Podcast, dann habe ich alleine gemacht. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass sich schon diesmal ein bisschen als Krisenwährung gezeigt hat im Iran-Krieg jetzt. Und das ist zusätzlich super, wenn hier die Stablecoin auch dazukommen noch. Also jemand kauft hier auf jeden Fall.
Naja, das ist, wir werden das noch besprechen im Laufe der Folge, was das wirklich bedeutet. Diese Stablecoins, die sind theoretisch als Kapital da, dass die in Kryptowährungen fließen können. Sie sind aber auch einfach nur eine Krisenwährung, glaube ich, weil man halt wirklich eine, in Krisengebieten vor allem auch eine Währung hat, in dem Fall den US-Dollar, die wahrscheinlich stabiler ist als die Landeswährung in diesen Krisengebieten und die auch weltweit einfach verschickt werden kann, die verwendbar ist für gewöhnliche Zahlungen auch. Also da geht es jetzt nicht wirklich nur um Investitionen in Kryptowährungen. Ich glaube, das müssen wir in diesen Tagen wirklich ein bisschen differenziert auch sehen. Aber wie ich immer sage, das ist potenzielles Kapital, weil es innerhalb von wenigen Klicks auch in den DeFi-Markt deploybar ist. Ja, man kann das sofort in den DeFi-Markt reinlegen. Man kann das auch sofort swappen in irgendwelche Kryptowährungen. Ja, aber was sagt das Bitcoin Power Law, unser Potenzgesetz? Das sagt, dass der Power Level Support, und das war im Bärenmarkt, und Lukas, wir können sagen, wir sind im Bärenmarkt, das war im Bärenmarkt immer unsere Unterstützung. Das war wirklich dieser Boden und der liegt momentan bei knapp über 50.000. Und wenn ich jetzt mit viel Cash draußen wäre und sage, okay, ich warte auf der Seitenlinie darauf, dass ich einsteigen kann, dann würde ich wahrscheinlich auf knapp über 50.000 warten und nicht bei 69.000 kaufen. Ist nur die Idee, die ich habe, wenn ich mir diese Zahlen, Daten, Fakten anschaue und nicht einfach nur FOMO habe, weil ich glaube, für FOMO gibt es jetzt nicht so die richtige Zeit für FOMO. Ja, gut, ich glaube, dann schauen wir rein heute in die Folge. Was gibt es für Neuigkeiten? Das Thema der Woche ist definitiv der Konflikt im Nahen Osten. Was hast du dazu zu sagen, Lukas?
Die letzten Wochen waren sehr, sehr spannend. Es ist extrem volatil am Markt. Nicht so wild wie letztes Jahr zumindest. Insgesamt kann man noch sagen, das Ganze ist nicht so eine große Katastrophe, wie es am Markt jetzt, also wie es zuletzt war. Das Iran ist ja schon mal gebombt worden. Jetzt geht es weiter, nächste Runde. Und der Markt reagiert nicht so stark zumindest vorerst auf das Ganze. Trotzdem, was wir gerade wahrnehmen, ist auf jeden Fall, dieser Konflikt wird länger gehen, als wir gehofft haben. Also Donald Trump betont immer wieder, das geht ganz schnell vorbei und die Märkte werden sich sehr, sehr schnell erholen, sobald das vorbei ist. So wie es aussieht, wird es aber noch ein bisschen ein Thema bleiben in den nächsten Wochen. Der Konflikt ist ein Konflikt für die globalen Lieferketten. Es betrifft uns hier im Westen ganz, ganz stark, weil die Energieflüsse betroffen sind. 20% des weltweiten Ölhandels ist da unten betroffen durch die Straße von Hormuz. erheblicher Anteil von LNG-Exporten, also Gas quasi, kann man simpel sagen, ist gestört. Also dieser ganze Welthandel mit Gas ist stark unter Druck. Und diejenigen, die diesen Druck spüren in der Geldtasche, das sind die Europäer vor allem aktuell. Die Preise da sind extrem angestiegen. Gestern hat es geheißen, es ist eine der größten oder die größte Anlage für LNG weltweit von Iran beschädigt worden, sehr stark beschädigt worden. Und es kann Jahre dauern, bis diese wieder vollen Output liefert. Das heißt, in nächster Zeit werden wir in Europa erneut hohe Inflation erwarten müssen jetzt. Also wir zahlen da die Zeche quasi für die ganze Geschichte. Aber natürlich, es ist so wichtig, dass das passiert. Also du hast da unten immer noch die extreme Gefahr. Da ist waffenfähige Nuklearmaterial irgendwo im Iran versteckt. Das ist genug, um 10 bis 12 Atomwaffen damit zu bauen. Wir können das nicht akzeptieren, wir können das nicht zulassen, dass das in falsche Hände gerät. Deswegen ist dieser Konflikt so wichtig. Also man muss es einfach durchstehen, glaube ich, insgesamt. Was denkst du?
Ich glaube, was du vorher erwähnt hast, das ist ganz spannend. Du sagst, Krypto oder Bitcoin hat sich als Krisenwährung bewahrheitet jetzt. Das sehe ich überhaupt nicht so, weil, wie du richtig sagst, der Konflikt ist noch lange nicht vorbei. Und ob Bitcoin oder Kryptowährungen sich als krisensicher erweisen werden, das wird sich zeigen. Ja, also ich glaube, das ist noch viel zu früh, da ein Resümee zu ziehen. Ich fand das nur ganz interessant. Ich habe auf X gesehen, ich weiß es nicht, ich glaube, das ist mit Grok recherchiert. Also bitte mit ein bisschen Bedacht diese Information nehmen, ob die wirklich so stimmt. Aber ich habe das von Alex Svanevik, der ist ja auch ganz bekannt, eine bekannte Stimme auf Krypto-Twitter, der CEO von Nansen, von der Analysefirma, der hat das geteilt, dass die asiatischen Länder gewisse Ölbuffer besitzen. Japan hat demnach, diesen Zahlen nach, 254 Tage lang Öl als Reserve gelagert. Das heißt, Japan kommt sehr, sehr lange mit der Ölreserve aus durch so eine Krise. Korea hingegen hat nur 208 Tage, China in etwa 200 Tage, Indien hat 74 Tage Öl, Thailand nur 61, Philippinen 60, Indonesien überhaupt nur 20 und der Vietnam, dem gehen nach 15 Tagen, geht ihm das Öl aus, wenn er kein neues Öl bekommt. Das heißt, vor allem diese asiatischen Staaten wie Thailand, Philippinen, Indonesien und Vietnam oder auch Indien, ich meine 74 Tage, das ist ein bisschen 2,5 Monate, das ist nicht fürchterlich lang. Das heißt, da wird man schauen müssen, wie man weiterhin an Öl kommt. Und wenn man kein Öl bekommt durch die Straße von Hormuz, dann muss man das Öl aus anderen Quellen beziehen. Und das wird für alle teurer. Die Europäer trifft es besonders stark, aber es wird für den Weltmarkt teurer. Wir sehen das. Das ist wichtig zu verstehen. Der Rohölpreis wird im Endeffekt von Brent diktiert. Also es gibt unterschiedliche Quellen weltweit des Öls, aber der Ölpreis Brent, den man auf TradingView unter UK Oil findet, der ist der maßgebende Preis, an dem sich alle anderen Preise orientieren, weil das einfach 60-70% des weltweiten Ölhandels ausmacht.
Zwei Drittel so, ja.
Genau. Und das US Oil, das es auch gibt, das viele gerne anschauen, das ist von WTI aus Texas. Das ist ein Preis, der folgt in aller Regel dem anderen Preis. Also wenn ihr den Ölpreis verfolgen wollt, am besten ist immer Brent anzuschauen, weil das wirklich vorhersagt, wie sich alle Ölpreise entwickeln. Und ich habe es auf X gelesen heute erst, dass das Öl aus Dubai ja schon 50 Dollar über dem WTI jetzt handelt, während Brent irgendwie nur 15 Dollar über WTI liegt. Also es gibt durchaus große Preisintervalle, die sich da öffnen jetzt zwischen den einzelnen Rohölsorten weltweit. Und was ich noch gemacht habe, was ganz interessant ist, ich habe es vielleicht schlecht formuliert auf X. Einer hat mich ermahnt, dass meine Formulierung vielleicht nicht so gut war, weil er sagte, ich habe falsch Prozent gerechnet. Ich habe versucht, in einer Rechnung auf TradingView den realen Ölpreis ein bisschen zu veranschaulichen und habe dafür die globale Geldmenge der wichtigsten Volkswirtschaften durch diesen Ölpreis Brent dividiert und habe dann festgestellt, dass wir, wenn wir die globale Geldmenge uns anschauen, nach wie vor ca. 180% zulegen könnten im Ölpreis, um relativ zu dieser globalen Geldmenge M2 einen Wert von 2008 zur Krise zu erreichen. Also der Ölpreis ist, wenn man sich die Geldmengenerhöhung der letzten 20 Jahre anschaut, nach wie vor nicht einmal allzu hoch. Also da ist noch viel Potenzial nach oben da. Der Ölpreis kann durchaus noch gewaltig durch die Decke gehen. Und deshalb sehen wir dieser Tage, Lukas, dass eigentlich außer dem VIX, also dieser Volatility Index, den es ja auf den S&P 500 ganz praktischerweise gibt, auf TradingView, eigentlich wenig Dinge im Plus sind. Der Dollar steigt leicht, also wir sehen, dass der Dollar in diesen Krisentagen sich erholt, dass der starke Abverkauf des Dollars ein bisschen aufgehört hat und dass der Dollar wieder an Stärke gewinnt gegenüber den anderen Währungen. Mhm. Und alle anderen Dinge stürzen massiv ab. Der Nikkei ist am Donnerstag um 3,4% im Minus gewesen. Heute war die japanische Börse geschlossen. Ich weiß nicht warum, aber es war offenbar ein Feiertag. Ich habe das festgestellt, dass ich nachschauen wollte. Also da gab es keinen weiteren Abverkauf. Aber der DAX auch heute 2% im Minus. Der Nasdaq, der S&P 500, die sind auch alle circa 1% im Minus. Und es sieht einfach nicht gut aus. Wir sind auf den Börsen eindeutig im Bärenmarkt. Dieses Kind müssen wir beim Namen nennen. Und wir wissen, dass auch Krypto sich ähnlich verhält in der Historie, zumindest in den letzten Jahren. Und diese Bärenmärkte, die wir gerade beobachten, die fangen gerade erst an. Also es ist jetzt wirklich wahrscheinlich, dass viele dieser Indizes sich diesen 50-Wochen-Schnitt einmal anschauen und dann wird sich zeigen, ob der hält. Wenn es bis dahin keine positiven Nachrichten gibt, dann werden wir bis zum 200-Wochen-Schnitt nach unten fallen bei all diesen Indizes. Und dann gibt es einen Börsenkrach von 20% oder mehr für die meisten großen Indizes. Und da kommen dann wirklich die Kaufchancen auf, Lukas. Da muss man dann zugreifen, wenn es wirklich so tief runtergeht.
Ja. Ja, und es wird vermutlich noch schlimmer werden, weil ja Iran droht ja weiterhin damit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, ja, damit, dass ihre Energieanlagen attackieren wird. Das hat auch in Katar schon gemacht, natürlich. Umgekehrt, die USA attackieren Kark Island und South Pass zum Beispiel, dieses Gasfeld. Die Gasproduktion und die Ölproduktion werden von den USA und von Israel attackiert. Also die Preise werden, da können quasi nur steigen in diese Richtung. Und das bedeutet schlechte Zeiten für alle Aktien, schlechte Zeiten für alles Mögliche. Trotzdem möchte ich sagen an der Stelle, Krypto und Bitcoin halten sich eigentlich recht gut. Also wenn du es in Relation sehen willst, ich schaue mich hier gerade auf baha.com, das sind doch, natürlich, schau mal, vor einem Monat.
Aber Bitcoin und Krypto hat halt den Abverkauf schon vorweggenommen. Also wir müssen das so sehen.
Das kann man auch so sehen, ja.
Quasi vorgelegt. Ja, und jetzt, da haben wir schon große
Abverkäufe. Das habe ich mir auch gedacht, ob das sein könnte, weil nämlich, wir haben alle nicht gewusst, warum genau fallen denn die Kryptomärkte so stark, ja, in den letzten Monaten. Weil konkret hat man da nicht die Nachrichten dazu gehabt oder das nie festmachen können an Themen, warum jetzt Krypto einfach fällt. Krypto ist gefallen, weil irgendwie Bärenmarktzeit war, aber normalerweise hast du ja FTX geht pleite oder sonst irgendwas passiert, aber es war einfach nur so, dass es gefallen ist und weiter gefallen ist und weiter gefallen ist. Jetzt kann natürlich sein, dass im Hintergrund schon viele Leute gewusst haben, Insider gewusst haben, was hier passieren wird. Dass der Donald Trump ist ja auch ein Unternehmer in dem Bereich. Donald Trump und seine Familie sind ja Kryptounternehmer. Es kann sein, dass er hier dementsprechend schon ein bisschen Insiderwissen sich im Preis abgebildet hat.
Naja, die bestimmt. Die Trumps haben sich auf alle Fälle ein bisschen mit Insiderwissen da bereichert. Das ist ja nichts Neues. Aber, und ich sage das noch ein letztes Mal jetzt, der einzige Chart, den man sich dieser Tage anschauen muss, ist der Ölpreis. Wir haben in jeder Rezession, die es zuletzt gab, ist das Öl zuerst in die Höhe geschossen. Das war 2008 so, das war 2001 so. Das Öl hat sich immer sehr, sehr stark nach oben bewegt, bevor es die richtige Krise gegeben hat. Und das sehen wir auch jetzt. Der Auslöser ist irrelevant, aber die Lieferketten, du hast das am Anfang schon gesagt, die Lieferketten, die sind ganz stark beeinflusst. Das Öl, das ist so wichtig für die Weltwirtschaft. Und das bedeutet, weil es zu wenig Öl gibt, dass die Produktion teilweise stillsteht. Und die Ölpreise, die so hoch sind, die führen natürlich zu Inflation in ganz, ganz vielen Gebieten, weil Öl in fast allen Produkten steckt. Man darf das nicht vergessen. Selbst wenn es kein Plastik ist, steckt Öl drinnen, weil Dinge geliefert werden müssen, zum Beispiel. Die ganze Logistik. Es läuft einfach die Welt nach wie vor auf Öl, sofern man von, weiß ich nicht, Energiewende und was auch immer kann man sprechen. Aber der Großteil der Welt läuft noch immer auf Öl. Und wenn Öl teuer ist, dann wird alles teurer und das führt dazu, dass natürlich der Konsum zurückgeht, dass die Produktivität, also die Produktion zurückgeht im Großen. Und dann gibt es eine Rezession. Und Rezession bedeutet, dass die Märkte alle abverkaufen werden. Genau.
Das ist das Schlimme. Wir sind bereits in westliche Industrienationen sind ja bereits oft in Stagflationsphasen. Also wir haben hohe Inflation. Genau. Geringes Wachstum oder eh schon Schrumpfung eigentlich, muss man sagen, in vielen Bereichen. Mhm. Und jetzt haben wir uns gerade erst angefangen zu erholen von dem Ukraine-Krieg, von den Auswirkungen davon. Und jetzt kommt die nächste Krise mhm. auf uns zu durch Öl und Gas. Und alles wird teurer, alles wird schlimmer, alles wird schwieriger. Mhm. Ich habe jetzt keine so tollen Aussichten auf die nächsten Monate und Jahre. Ganz ehrlich.
Ja, schauen wir mal, ob der Dritte Weltkrieg schon begonnen hat. Das wird sich das im Nachhinein erst in den Geschichtsbüchern zeigen. Ja gut, aber Lukas, du sagst das nicht und lachst dabei. Aber wie war das beim Zweiten Weltkrieg? Wie war das beim Ersten Weltkrieg? Als die ersten Kriege ausbrachen, wusste man noch nicht, dass das der Weltkrieg ist. Also das kann man erst im Nachhinein beurteilen. Und ob der Start des Dritten Weltkriegs dann der Ukraine-Krieg war oder der Iran-Krieg, das sollen dann Historiker beurteilen in ein paar Jahrzehnten. Ja.
Ich hoffe, dass wir mit den Ersten und Zweiten genug durchgemacht haben, dass wir unsere Lektion gelernt haben weltweit. Also ich glaube nicht, dass wir diesen gigantischen Fehler, den wir zweimal schon begangen haben, nochmal machen können. Ich glaube nicht, dass da jemand mitmacht. Die Menschheit lernt.
Ja, gut.
Die Menschheit lernt. Das heißt, es gibt immer diese Sprüche von wegen, die Geschichte wiederholt sich und so weiter. Nein, die Menschheit lernt wirklich.
Es geht halt trotzdem alles auch oft wie ein Pendel. Also es geht von einem Extrem ins andere. Ja. Und gute Zeiten führen meistens dazu, dass die Menschen faul werden, dass die Menschen sich wenig darum kümmern, dass die Zeiten auch gut bleiben. Und dann werden die Zeiten wieder härter. Das ist so dieser Kreislauf, der meistens entsteht. Und ich meine, zum Ende des römischen Imperiums hat auch niemand gesehen, wie es beginnt zu zerbrechen, glaube ich. Das hat man erst verstanden, wie es schon zu spät war. Und das geht alles langsam. Die Geschichte lässt sich halt erst im Nachhinein verstehen. Aber lass uns doch jetzt über Krypto sprechen, Lukas. Was gibt es für Neuigkeiten? Was haben wir da für Kurznachrichten?
Ja, Alex, obendrauf noch auf das Ganze, was wir jetzt haben, auf die ganze Stagflationssituation, auf die ganze Kriegssituation, muss man noch einbedenken, es dauert nicht mehr so lange, bis KI überall im Arbeitsmarkt anfangen wird, die Jobs wegzunehmen. Das erste Mal, dass so richtig auf breiter Basis unsere Denkfähigkeit ersetzt wird von Menschen. Denkfähigkeit ist hochbezahlt. Ich glaube, dass viele Leute, die jetzt hochbezahlte Jobs haben, in Kürze schon erleben werden, dass es weniger wird und weniger wird. Und du siehst schon jetzt die großen Jobkürzungen, die Jobdaten schauen schlechter aus in den USA, du siehst es in anderen Ländern, du siehst, ich sehe es bei mir im KI, was ich täglich arbeite, dass da sehr viel Potenzial ist, Menschen zu ersetzen. Es kommen sicher harte Zeiten auf uns zu jetzt.
Ja, harte Zeiten, die kommen auf uns auch aus anderen Gründen zu und das ist vielleicht ein bisschen der Gegenspieler dafür, dass die Menschen Jobs verlieren. Die Anzahl der außergewöhnlich intelligenten Menschen soll angeblich jetzt auch den Zenit erreicht haben und langsam zurückgehen und das liegt vor allem am Geburtenkollaps. Es wird einfach weniger Menschen geben, es wird weniger Leute geben, die auch an intelligenter Arbeit beteiligt sein werden können, weil es weniger Menschen gibt im Großen und Ganzen.
Ich hoffe, meine Freundin hört zu.
Ja. Aber das kleine Hopium, Lukas, für alle Zuhörer, die investieren wollen, harte Zeiten, die bringen auch immer Chancen, dass man auch viel Geld verdienen kann, wenn man dann zur richtigen Zeit auch einsteigt. Weil langfristig wird alles natürlich wieder nach oben gehen. Sonst können wir die Menschheit sowieso abschreiben. Sonst ist eh alles egal, kann man sagen. Und damit, Lukas, kommen wir zu den Kurznachrichten. Was ist da passiert? Was gibt es zum Beispiel Positives vom Nasdaq, wenn es in Sachen Kryptowährungen für uns weitergehen soll in eine gute Richtung?
Ja, der Nasdaq. Also wir sprechen so oft davon, dass Krypto und die traditionelle Finanzwelt zusammenwächst. Das sehen wir auch hier wieder. Nasdaq darf tokenisierte Wertpapiere handeln und abwickeln. Das heißt, also die US-Börsenaufsicht hat vor wenigen Tagen den Nasdaq-Vorschlag genehmigt, bestimmte Aktien zukünftig auch in tokenisierter Form zu handeln. Das heißt, als Blockchain-Asset auf der Blockchain darf man das handeln. Es geht auch in die Richtung, dass verschiedene Börsen in den USA, die ganz großen, wichtigen, alle darauf umsteigen werden, dass sie an 7 Tagen der Woche handeln dürfen, dass sie auch außerhalb der offiziellen Handelszeiten handeln dürfen. Also es wird dann auch dementsprechend der Stress und die Volatilität angepasst. Also wenn die armen Leute, die mit Aktien handeln, jetzt auch das durchmachen müssen, was du und ich durchmachen, was Bitcoin endlich, immer tradet, auch mitten in der Nacht.
Endlich gleiches Recht für alle. Endlich müssen auch die am Wochenende, können auch die am Wochenende nicht abschalten und müssen auch
Und um 3 Uhr nachts die Wecker bekommen mit dem Price Alert.
Das heißt, der Trump kann nicht mehr seine Angriffe auf irgendwelche Länder auf Samstag legen, damit die Börsen
sich ein bisschen... Freitag war es immer. Ja, 28. Freitag. Februar war es ja, 27, 28. Da war auch wieder Freitag. Ja. Sobald die Börse zu ist, greift er an.
Ist natürlich klug, wenn man ein bisschen die Wirtschaft schützen will, genau. Oder die Börsenkurse schützen will, sein eigenes Portfolio vielleicht schützen will als Donald Trump. Und was gibt es noch im traditionellen Portfolio? Kraken. Einem Bericht von Reuters zufolge vom 18. März wird Kraken seinen milliardenschweren Börsengang vorerst stoppen, denn man hat einfach mit dem momentanen Sentiment, mit den Marktbedingungen nicht so die guten Karten, um einen schönen Start hinzulegen. Deswegen hat man beschlossen, dass man auf bessere Marktbedingungen wartet und ich denke, das ist durchaus klug von Kraken auf das zu warten.
Schade für mich, weil diese Aktie wollte ich unbedingt kaufen. Ich bin ja auch Kraken-Kunde schon seit vielen Jahren und sehr, sehr happy mit denen. Und die machen auch extrem tolle Sachen. Sind auch, glaube ich, sehr, sehr gut geführt. Ich hätte die Aktie sehr gern jetzt gekauft natürlich, weil jetzt wäre es günstiger gewesen. Aber ich sehe es natürlich ein, dass die natürlich auf bessere Zeiten warten.
Jetzt wäre es günstiger gewesen. Wieso würdest du jetzt eine Aktie kaufen? Ist doch eigentlich Zeit abzuwarten gerade.
Na, wenn sie jetzt ein IPO machen, da wäre jetzt, also mit jetzt konkret halt meine ich, in diesem Zeitraum von Wochen und Monaten in nächster Zeit, wenn die jetzt auf der Börse wären, wären sie entsprechend günstig. Hingegen, wenn die in 2 Jahren an die Börse gehen, dann wird es teurer.
Was der Coinbase, das wird sich zeigen. Schau dir Coin an. Das war am Anfang auch sehr teuer.
Ja, und sie ging sehr, sehr stark nach unten. Das meine ich eben. Deswegen kann ich keine Aktien kaufen dann beim IPO. Aber wurscht. Kleines Luxusproblem. Aber ja, als nächstes, bleiben wir gleich bei den großen Banken in den USA. JP Morgan macht Bitcoin und Ethereum zum vollwertigen Kollateral, also die Sicherheiten für Kredite zum Beispiel oder für ganz viele andere Dinge im Investmentbereich, brauchst du ja Sicherheiten, Kreditsicherheiten, Collateral auf Englisch. Und gerade institutionelle Kunden lieben das. Und das bedeutet konkret, Krypto kann jetzt genutzt werden, um Kredite zu besichern, Margin-Anforderungen zu erfüllen und komplexe Finanzprodukte abzusichern. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt, weil wir wissen ja, JP Morgan mit fast 4 Billionen an Assets ist eine der wichtigsten Banken überhaupt weltweit. Und die machen das ganz vielen anderen Unternehmen im Finanzbereich eben nun zugänglich, das zu nutzen. Zwar mit hohen Abschlägen natürlich, also ich glaube sowas von 50%, das heißt, du musst es quasi doppelt besichern, was immer du machen willst damit, weil eben die Preisvolatilität immer noch sehr hoch ist bei diesen Assets. Aber das heißt, eine der wichtigsten Dinge überhaupt ist diese Kollateralisierung von Dingen, also diese Besicherung, damit du das Geld woanders einsetzen kannst. Und das macht jetzt JP Morgan, die amerikanische Großbank. Das ist ziemlich toll.
50% ist gar nicht so wenig. Ich glaube, bei manchen DeFi-Protokollen kann man ja volatile Währungen auch nicht mit höheren Prozentsätzen als Sicherheit verwenden.
Genau, also
ich glaube, selbst bei Binance. Genau, selbst bei Binance kann man ja manche Shitcoins nur mit 20% oder 30% als Kollateral verwenden, die man hält. Ja, die großen Banken, die Citigroup, die ist auch bekannt, auch eine große amerikanische Bank, die hat jetzt, Lukas, die Prognosen für Krypto gesenkt. Also ohne klare Regulierung aus den USA. Wir sehen nach wie vor, es stockt mit der Krypto-Adoption wegen dem Kampf um den Clarity Act. Wurden jetzt die Preisprognosen gesenkt. Und die Citigroup, die gibt jetzt das 12-Monats-Ziel für Bitcoin mit nur noch $112.000 aus, von zuletzt 143.000. Und Ethereum wurde von 4.300 auf 3.175 gesenkt. Also düstere Prognosen düster und Anführungszeichen. Natürlich 112.000 ist jetzt nach wie vor bedeutend höher als jetzt gerade, aber natürlich hat man die bullische Prognose deutlich zurückgefahren zuletzt.
Der sogenannte Clarity Act, der eben diese Klarheit schaffen soll, da die US-Senatorin Cynthia Lummis, die ist ja bekannt dafür als riesen Bitcoin-Fan, die hat auch diesen Bitcoin Act eingebracht, Die sagt, wir sind kurz davor, die Verabschiedung jetzt doch zu bekommen. Also es ist schon, zieht sich schon viele Monate hinweg, dass dieser Clarity Act angekündigt wird. Man braucht hier eben die Bipartisan-Abstimmung. Man braucht hier die Democrats mit an der Seite. Und man braucht hier auch die Player innerhalb vom Finanzwesen auf der Seite. Einerseits ist immer noch die Aufteilung zwischen Zuständigkeiten von der SEC und der CFTC. Was ist ein Wertpapier? Was ist eine Commodity? Bei Kryptos können ja verschiedene Aspekte davon abbilden quasi. Und obendrauf noch dieses Problem mit dem Stablecoin-Yield-Thema. Die großen Banken möchten nicht, dass Stablecoin-Yield einfach quasi ihnen das Geschäft kaputt macht, weil wenn du dein Geld auf einer Bank hast, dann bekommst du halt das Zinsniveau, das gerade für die möglich ist, aber bei Stablecoins bekommst du halt wesentlich mehr.
Naja, im Großen und Ganzen geht es um die Streiterei zwischen den Kryptoanbietern und den traditionellen Banken. Die Banken, die halt seit Jahren die wirklichen Zinsen, die ja der Zins aus der Fed sind, nicht an ihre Kunden weitergeben. Und auf der anderen Seite sehen wir die Kryptoanbieter, die halt mit Stablecoins viel höhere Zinsen anbieten. Und diese TradFi-Banken, die wollen mit allen Mitteln verhindern, dass diese Zinsen, die die Stablecoins bieten, die ja der wirkliche Zinssatz sind, der erzielbar ist auf diesen Märkten im Kryptobereich, verhindern, dass das an die Kunden geht. Weil wenn die Kunden plötzlich sagen, okay, ich kriege in Stablecoins 5 oder 6% oder wenn es auch nur 3 oder 4 sind, dann würden die natürlich ihr Geld dort parken anstelle von den traditionellen Banken, die, wie wir wissen, seit Jahren eigentlich einen Großteil des Zinssatzes einbehalten und nicht an die Endkunden weitergeben. Und ich glaube, das ist das, wo die große Streiterei noch besteht im Moment.
Ja, genau. Aber anscheinend gibt es hier Kompromisse, die gefunden werden. Das heißt, der Clarity Act ist immer noch um die Ecke quasi. Das ist ein ganz wichtiger Tag, wenn der so weit kommt.
Gut, und dann gibt es noch andere Spieler, nämlich zum Beispiel GSR, der als Liquiditätsanbieter und Handelsakteur schon aufgetreten ist. Der hat sich jetzt die Beratungsfirmen Autonomous und Architech gekauft. Und mit diesen Beratungsfirmen möchte man jetzt ein neues Investment-Banking-Angebot aufbauen, um Startups beim Fundraising zu helfen, um Governance und langfristige Kapitalplanung für Kryptoprojekte zu begleiten. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil im Kryptobereich fehlt es ein bisschen an wirklich guten Investmentbanken, glaube ich. Und wenn das ein solides Angebot ist, ist das sicher bullisch für den Kryptobereich. Ein weiterer Spieler, Lukas, das ist Mastercard. Auch die scharen jetzt immer mehr Kryptounternehmen um sich in ihrem neuen Partnerprogramm. Insgesamt hat man mittlerweile 85 Unternehmen an Bord gebracht, darunter auch Circle. Wie ihr wisst, der zweitgrößte Stablecoin USDC ist von Circle. Das heißt, Mastercard wird wahrscheinlich auch Stablecoin-Bezahlungen mit Circle gemeinsam abwickeln. Und die weltweit größte Kryptobörse Binance ist auch mit an Bord. Also für mich ist natürlich jetzt die Hoffnung wieder da, dass wir eine Binance-Karte wieder bekommen, natürlich für Europa, die ja leider storniert worden ist.
Ja, es gibt ja die Bybit-Karte, die ist auch super.
Bybit-Karte gibt es auch, aber die ist ja schon von Mastercard. Und die Binance-Karte damals war ja von Visa, die wird jetzt wahrscheinlich dann von Mastercard wieder kommen, nehme ich an. Ja, was gibt's noch Neues von den Börsen? Ich glaube, FTX hat auch was. FTX, gibt's das überhaupt noch, Lukas? Was ist da passiert?
Ja, es ist ja insolvent, es wird ja abgehandelt. Aber die Art und Weise, wie sie es machen, ist einfach unfassbar. Also die Meldungen, die jetzt gerade kommen sind, also der große Aufhänger ist, die hatten Anthropic-Aktien. Ja. Die haben in Anthropic investiert und das nicht zu wenig. Also generell hat Sam Bankman-Fried, da kann man viel schimpfen über ihn, aber der hat ein paar sehr clevere Investments gemacht. Nur leider, diese Insolvenzanwälte, die verkaufen das ganze Zeugs viel zu früh. Und das Schlimmste war eben, die haben 1,3 Milliarden investiert gehabt in Anthropic. Und Anthropic ist Claude Code und Claude und einfach eine riesen Chance, gigantisches Potenzial noch weiter zu wachsen. Eine der wichtigsten KI-Firmen und die hatten das verkauft und die haben über 30 Milliarden US-Dollar nicht damit eingestreift. Hätten die ein bisschen noch gewartet mit diesem Verkauf, diese Insolvenz wäre sehr, sehr positiv ausgegangen für die ganzen Leute. Insgesamt ist auch so, wir sind schon fast bei 60 Milliarden, die man nicht in der Hand haben, weil diese Anwälte leider sehr, sehr gute Investments verkaufen, um die Leute zurückzubezahlen. Nicht immer davon müssen sie das verkaufen, manchmal haben sie einfach das so ausgewählt. Sam Bankman-Fried hat auf Twitter gepostet, der Anwalt, der das gemacht hat, der dafür zuständig war, diese 30 Milliarden Euro nicht zu haben, hat gesagt, Anthropic ist wertlos und deswegen verkauft das. Das war 2024, glaube ich, in der Gegend. Heute wissen wir, dass Anthropic eines der besten Investments überhaupt ist im KI-Zeitalter. Ja, dabei noch andere Investments, Solana haben sie noch behalten. Es gibt also eine Liste an Investments, wo man sich an den Kopf fassen muss.
Aber
sowas wie Robinhood.
Aber sind solche Aussagen belegbar, Lukas? Ich meine, das behauptet jetzt das Scam Bankrun Fraud. Ja? Ob das stimmt, dass der Anwalt das gesagt hat, dass die wertlos sind und deswegen werden sie verkauft. Ich sage so, es geht jetzt um die Abwicklung eines Unternehmens. Man will Geld auszahlen an Gläubiger. Das Ziel ist Maximum Auszahlung und Aktienwerte sind einfach nicht prognostizierbar. Okay, wenn du als Investor sagst, das ist ein gutes Investment, dann mag das sein, aber das ist halt, so einfach ist das, würde ich sagen, nicht, das zu sagen, das hätten sie doch behalten sollen, weil sie müssen ja auch laufend Geld auszahlen. Sie zahlen jetzt ja wieder aus, ich glaube, das gab...
Ja, die haben 2,2 Milliarden wieder, aber die haben wirklich, also bei FTX ist ja im Nachhinein nicht so pleite, wie man gedacht hat. Es ist einfach nur ein Mismatch zwischen kurzfristigen und langfristigen Laufzeiten von kurzfristigen
Einlagen,
langfristigen Investments. Die mussten nicht an Tropic verkaufen zu keinem Zeitpunkt. Die haben es einfach getan, weil es dieser Anwalt entschieden hat. Und das ist einfach eine Katastrophe, weil über 30 Milliarden US-Dollar hat man damit in den Wind geschossen quasi.
Es hätte halt auch anders kommen können. Kaufen.
Ja,
es handelt sich um ein
Tropic 2024.
Es handelt sich um ein Hochrisiko-Investment. Und die... Es geht auch um den Kapitalschutz.
Ich verkaufe doch nicht. Ich verkaufe doch nicht. 2024 hat doch jeder gewusst, dass KI cool ist. Da verkaufe ich doch nicht Anthropic, bitte. Das ist eine Katastrophe.
Ja, sagst du. Ist sicher nicht die klügste Entscheidung gewesen. Aber wahrscheinlich gibt es da auch noch andere Gründe dafür. Gut, es gibt auch noch andere Kryptobörsen, die tatsächlich noch existieren. Zum Beispiel Crypto.com. Die bauen jetzt massiv Stellen ab. Das hat Coindesk und The Block angeblich rausgefunden. So sollen 12% der Belegschaft gestrichen werden. Coindesk beziffert das auf ca. 180 Stellen. Und das Ganze soll durch breitere KI-Integration ersetzt werden. Tatsächlich auch hier sehen wir es. Die Crypto-Jobs werden auch schon Schritt für Schritt mit KI-Agenten ersetzt, offenbar.
Ist also, das ist wirklich etwas, was brutal gut funktioniert, was wir so sehen. Generell Layoffs in Krypto sind wir auch recht stark aktuell. Algorand 25%, Crypto.com 12%, Gemini bis zu 30% wird spekuliert. Das ist, was wir jetzt in nächster Zeit sehr häufig sehen werden, weil KI wird sehr viel schneller, besser, als wir das dachten. Und das werden wir sehr schnell im Arbeitsmarkt wieder sehen.
Ich glaube auch gestern oder vorgestern, da war irgendein Projekt, da habe ich noch ein paar Coins auf Binance gehabt, irgendein kleiner Coin, war nicht viel, die jetzt ein Delisting auf Binance haben werden. Also die werden, glaube ich, Anfang April werden die dann gestrichen von den Produkten auf Binance. Und dann habe ich nachgeschaut, ja, warum eigentlich? Und dann bin ich auf die X-Seite gekommen und da ist auch gestanden, ja, nach 4 Jahren, glaube ich, an dem Produkt gebaut, geben sie jetzt auf. Also sie drehen das Ganze zu. Man hat nicht gesagt, dass das aufgelöst wird, sondern es wird quasi, ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht, aber es wird an die Community übergeben sozusagen.
Ja, oder umsonst, das ist es.
Es wird übergeben umsonst. In die Zeit der Erhaltung, wo man das, was es schon gibt, quasi weiter betreut, aber man baut nichts Neues mehr. Also ein Slow Rug sozusagen.
Genau. Soft Rug, das ist das richtige Wort. Soft Rug. Du sagst einfach, ja, wir geben es der Community. Wer will, kann weiter dran arbeiten. Ja, genau.
Wir haben alle unsere Tokens verkauft, gedumpt auf die Leute und jetzt könnt ihr weiterspielen mit unserem halbfertigen Produkt. Genau, so ist das leider. Weil es gibt im Großen und Ganzen, Lukas, nur einen Coin, der wirklich unabhängig ist, und das ist Bitcoin. Und da gibt es schöne Neuigkeiten, denn am 10. März, das hast du, glaube ich, letztes Mal noch nicht gebracht oder hast du schon gebracht, am 10. März, ich sage es im Zweifelsfall jetzt einfach noch einmal, wurde der 20-millionste Bitcoin gemined. Und damit sind nur noch 1 Million Coins übrig. Das heißt, ein symbolischer Zeitpunkt, der nur einmal in der Geschichte der Menschheit passieren wird. Es ist nur mehr 1/21 der Bitcoins schürfbar vom jetzigen Zeitpunkt, also mittlerweile weniger. Und das wird sich über so lange Zeit ziehen, dass die Inflation von Bitcoin unfassbar gering ist und ja, das härteste Asset der Welt ist fast fertig gemeint, kann man sagen. Sehr, sehr spannende Zeiten, die vor uns liegen.
Ab jetzt noch fast ein Jahrhundert, bis die letzte Bitcoin gefunden wird.
Ja, mehr als 100 vermutlich.
21,40, oder? Das sind, genau, Blödsinn, 21,40 ist das Jahr, das genannt wurde. Also noch 120
Man
Jahre.
Man kann davon ausgehen, dass es ein bisschen schneller geht. Das war jetzt in der Vergangenheit immer so, dass die Zyklen nicht ganz 4 Jahre waren, weil die Verbesserung der Kapazitäten und die Hashrate und so durch die Anpassung, die ja in gewissen Zeitintervallen vorgenommen wird, aber die Verbesserung schneller vonstatten geht, kommt der Schürfplan des Bitcoins ein bisschen schneller voran. Also ich gehe davon aus, dass auch in den nächsten Jahren das Schürfen etwas schneller geht und vielleicht sehen wir dann schon 2-3 Jahre früher den letzten Bitcoin gemeinsam.
Das wird extrem lustig. In den nächsten Jahren werden wir Bitcoin minen im Weltraum. Ja? Also Chancellor Huang hat ja schon davon gesprochen, sie arbeiten dann Datencenter, Elon Musk hat es auch erwähnt, die arbeiten dann Datencenter im Universum herumfliegen zu lassen. Dann können sie da Solarenergie direkt nutzen.
Bitte? Da spart man sich das Kühlen und Energie kann man direkt von der Sonne beziehen.
Ja, na, Chancellor Huang hat gesagt, es gibt ein Thema mit dem Kühlen dort noch, das müssen sie noch lösen, aber im Prinzip ist es halt ultra effizient. Also du kannst auch dann KI-Modelle oben im Weltraum herumfliegen lassen und oben die Rechnungen sind die bearbeitet. Und oben ist es sehr, sehr günstig, die ganzen Operationen auszuführen, die ganzen Rechenoperationen auszuführen, die es benötigt. Und das schickt dann runter über Starlink vermutlich dann die Antworten, das ChatGPT. Bitcoin werden gemeint im Weltraum, KI fliegt im Weltraum herum. Das wird eine lustige Zeit, die auf uns zukommt in der Hinsicht.
Ja. Wie wird man das wohl regulieren? Wer hat da die Zuständigkeit? Hoffentlich nicht die EU, wenn sie dann noch gibt.
Ja, die United States Space Corps.
Gut, aber bis dahin wird es noch ein paar Bären- und Bullenmärkte geben, vermutlich. Was gibt's noch? Die Stablecoins, ich habe es schon angesprochen, die Nachfrage steigt. Ich glaube, das ist eine positive Nachricht, die wir noch auf der Liste hatten, hier bei den Neuigkeiten. Und für alle Solana-Jünger, Solana konnte seine Position im DeFi-Bereich zuletzt ausbauen. Es gibt steigende Nutzerzahlen. Man sieht wachsende Netzwerkaktivitäten und die Transaktionskosten bleiben gewohnt niedrig. Das heißt, Solana ist gerade ein bisschen im Aufwind. Ich glaube, das ist ein Projekt, das müssen wir beobachten im Bärenmarkt. Das wird bleiben. Ich werde wahrscheinlich mich selbst auch mit Solana eindecken, wenn wir auf Preise von 30, 40 Dollar runtergehen sollten.
Und ich denke mal, es noch passieren, ja, wenn dieser Krieg im Iran schlimmer wird.
Was meinst du, kann passieren?
Dass der Preis so niedrig wird.
Ja, aber das ist der normale Bärenmarktpreis wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Solana vorher einen Boden findet.
Spannende Zeiten. Eine positive Nachricht auf der anderen Seite. Kalshi, der zweitgrößte Prediction-Markt nach Polymarket, hat ein neues Investment aufgenommen. 1 Milliarde US-Dollar frisches Kapital zu einer Bewertung von 22 Milliarden US-Dollar. Also die haben ihre Bewertung von damals jetzt verdoppelt bereits. Also Kalshi und Polymarket hat jetzt die jüngsten Milliardäre der Menschheit geschaffen und das geht auch weiter in diese Richtung. Trotzdem haben sie immer noch massiven Gegenwind in vielen Ländern, auch in der Europäischen Union natürlich viel Gegenwind, weil ja die Frage offen ist, ist das eine Form von Glücksspiel, was da auf Kalshi angeboten wird. Aber jeder kann dort eine Wette veröffentlichen und Leute können dort wetten. Das eine Thema, das immer noch großes Thema bleiben wird, glaube ich, ist, Insider können dann dort Wetten online geben und die können damit Geld verdienen, dass sie sich besser auskennen als die Masse oder dass sie konkret wissen, was zu einem Zeitpunkt passieren wird. Da gibt es ja diese verschiedenen Verdachtsmomente von Leuten, die wussten ganz genau, wer wann etwas gewinnt oder wann etwas veröffentlicht wird und die haben dann diese Wetten drauf veröffentlicht und dann einen Haufen Geld damit gemacht. Und eben, es gibt so dieses Thema in den USA, die politischen Wetten, CFTC hat das blockiert mit der Begründung, dass es illegale Derivate sind und Glücksspiel. Das Ganze ist so neu, das muss noch alles sich in das rechtliche Korsett, glaube ich, reinwachsen. Und trotz diesem Gegenwind, trotz diesem Bärenmarkt, wo wir drin sind, sehr, sehr starke Bewertung mit 22 Milliarden.
Ja, es tut sich nach wie vor was. Die Leute, die was bauen wollen, die bauen noch was. Wir sehen, Animoca hat jetzt, glaube ich, eine Partnerschaft mit Avalanche bekannt gegeben. Also auch Avalanche ist ja ein Konkurrent zu Ethereum und Solana. Animoca Brands, das ist ja das Unternehmen von Yatsui, der ja fließend Deutsch spricht, der ja in Wien aufgewachsen ist und der im Bereich Gaming vor allem mit seinem Unternehmen sehr stark involviert war. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Gaming weiter ein Thema sein wird. Web3 Gaming ist ja ein bisschen im Tief momentan auch, aber man möchte neue Gaming-Use Cases, neue Infrastruktur und auch institutionelle Use Cases gemeinsam mit Avalanche ausbauen. Und Animoca Brands ist definitiv ein Name, wo Avalanche profitieren könnte von dem Ganzen.
Lustig, weil nämlich die Leiterin vom Solana-Institut, die hat gerade heute getwittert, dass sie nicht davon ausgeht, dass Blockchain-Gaming zurückkommt.
Das halte ich für Humbug, ja. Also was meint sie mit Blockchain-Gaming?
Also, das war nur ganz ein kurzer Tweet, ich weiß gar nicht genau, was sie da damit gemeint hat alles.
Also ich glaube, Blockchain-Gaming, so wie wir es gesehen haben, ja, drücke einen Knopf und krieg irgendwelche Coins, ich meine, das ist kein Spiel, ja. Aber wenn halt wirklich ein richtiges Spiel einen Krypto-Layer eingebaut hat, dann wichtig ist, der Fokus eines Spiels muss das Spiel sein. Und wenn ein Spiel eine virtuelle Realität ist, eine eigene Welt ist, eine immersive Welt vielleicht sogar ist, wie wir das ja von diesen ganzen Metaverse-Philosophien kennen, das kommt ja teilweise, wo Leute in einer Online-Realität viel Zeit verbringen, dann können da ganze Wirtschaftssysteme entstehen, meiner Meinung nach. Und wenn es soweit kommt, dann kann so ein Online-Land auch eine Währung haben. Warum nicht? Es wird noch ein bisschen Wasser die Donau runterfließen, bis es soweit ist, aber irgendwann wird es soweit sein, dass es auch Spiele gibt mit einem Blockchain-Layer. Und vor allem, wenn wir jetzt an unikale Dinge denken in Spielen, wenn es wirklich an seltene Items oder irgendwas in Spielen, dann werden die wahrscheinlich tokenisiert sein. Auch, ich glaube, da habe ich noch eine Neuigkeit, die Sammelkartenspiele, die sind momentan unter Druck ein bisschen, weil diese tokenisierten Trading Card Games, wie man auch sagt, die haben teilweise in manchen Ländern mit regulatorischen Unsicherheiten zu kämpfen. Und teilweise ist es nicht so leicht, das durch diese Regulierungen über Ländergrenzen hinaus zu skalieren. Also ich glaube, es wird noch ein paar Antworten brauchen, aber vor allem im Sammelbereich wird es auch starke Krypto-Integrationen geben, meine ich auf alle Fälle.
Weißt du, was noch ein spannendes Thema ist bei Krypto-Integration, ganz was extrem Spannendes, was Tether gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du schon gewusst hast, dass die recht stark Arm haben im KI-Bereich.
Vor ein paar Tagen mega. Die haben ja Milliarden investiert. Ich glaube, die sind ja auch mittlerweile mehr KI als Krypto.
Das ist so. Also Stablecoins, Krypto und Blockchain und KI, das wächst ein bisschen zusammen. Und was Tether hier gemacht hat, ist ultra spannend. Die haben so ein Framework, das heißt QVAC. Und das ermöglicht KI-Modelle mit bis zu Milliarden Parametern auf Consumer-Hardware wie Smartphones und GPUs laufen zu lassen. Also das heißt nichts anderes wie diese richtig guten Modelle, die brauchen ja viele, viele Parameter, ja, und das kostet dementsprechend. Wenn du dir an OpenClaw denkst oder Clawbot, wie es damals geheißen hat, brauchst du diese teuren Apple-Maschinen, wo sich alle lustig gemacht haben, dass die bald ausverkauft sind, weil eben diese Modelle sind zu groß oft für so etwas wie ein Smartphone oder wie ein Laptop. Großes Thema. Und die haben eine Lösung gefunden dazu. Die haben es geschafft, den Speicherbedarf zwischen 70% und 80% runterzusenken mit ihrem Modell. Und das ist richtig eine der größten Entwicklungen gerade im KI-Bereich, glaube ich, was halt Adriano gesagt hat dazu, der Tether-CEO. Der hat gemeint, also Tether wird einer der größten Technologiesprünge im KI-Bereich öffentlich machen und das haben sie da gemacht. Also wir verlinken das mal im Detail, wie das aussieht, dazu in der Episodenbeschreibung. Bitte schaut euch das an, das ist ganz, ganz spannend, was Tether da macht. Und das ist grundsätzlich auch so ein Thema. Ich diskutiere gerade viel mit Leuten in meinem Umfeld darum, wie sehr eben KI und Stablecoins vor allem zusammenarbeiten werden, weil nämlich diese ganzen KI-Agenten, die dann halt selbstständig arbeiten werden, autonom arbeiten werden innerhalb von der Wirtschaft und von Finanzen, die, und das sagen auch andere Experten dazu, die werden relativ schnell drauf kommen, dass Blockchains und Stablecoins die beste Lösung für sie sind. Also das ist sehr, sehr schwer, das mit einem traditionellen Bankensystem oder mit Kreditkarten oder sonstigen Dingen zu integrieren.
Es funktioniert ja schon. Krypto nutzen. Man kann ja viel einfacher so einem Agenten Zugriff auf eine Wallet geben als auf irgendein Bankkonto, weil einfach die Schnittstelle viel simpler ist. Weil
man das ist einerseits genau. Gleichzeitig ist es halt schneller und auch günstiger und einfach immer auch verfügbar. Und die KI-Agenten sind so gebaut, dass sie optimieren müssen. Und so Citrini Research, das habe ich letztes Mal erwähnt, dieses Szenario für die Zukunft, die haben auch gesagt, es wird sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass die KI-Agenten, die schauen sich an, was wir Menschen so gemacht haben, was für Möglichkeiten wir bieten ihnen. Und die werden auf Krypto und Stablecoins und Blockchain ziemlich schnell draufkommen.
Ja, hoffentlich schauen sich die nicht unsere Trades an, weil dann werden sie sich
natürlich.
Dann werden sie sich denken, die haben so einen kleinen IQ, die müssen wir eliminieren.
Ja, also ja, dann lasse ich nicht mal selber traden, jetzt trade ich für ihn.
Die beschützen wir vor ihren komischen Handlungen. Ja, KI und Krypto zusammenwachsen, ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das Venice AI, ob du stark involviert bist damit oder ob du dich auskennst mit dem Projekt. Nicht aber so das genau. Kommt ja von dem Eric, der ja auch damals Voorhees heißt er.
Ah, Eric Voorhees, ja.
Der damals Shapeshift gemacht hat, der auch ein bekannter Krypto-Pionier ist. Und dort kann man sich ja durch Staking dieser VVV, also dieses Venice Coins, die Computing Power holen, also die KI Power holen. Und das ist eine Art Mitgliedschaft. Und wenn man diese VVV lockt, dann bekommt man gewisse Punkte, mit denen man dann KI-Leistungen verwenden kann. Und da kann man auf quasi alle gängigen KI-Modelle zurückgreifen. Ist ein sehr cooles Konzept, also was die gebaut haben. Schaut euch das gerne an unter venice.ai, also venice, so wie Venedig auf Englisch, .ai. Und dort gibt es dieses Projekt von Eric Voorhees. Da gab es auch einen Airdrop übrigens mittlerweile auch schon wieder ein Zeitchen her. Gut, was gibt es noch? Die steigenden Energiekosten, Lukas, die belasten jetzt auch die Bitcoin-Mining-Unternehmen. Auch wenn die vielleicht nicht mit Öl schürfen, die Energiekosten generell steigen einfach durch diese Situation und das belastet die Margen, das belastet die Profitabilität dieser Bitcoin-Miner und kleinere Betriebe mussten deshalb ihre Aktivitäten schon reduzieren. Wir haben gesehen, dass die Hashpower global zurückgegangen ist, weil die Miner unter Druck stehen, weil manche die Energiekosten sich momentan nicht leisten können.
Ich glaube, das wird auch so weitergehen. Der Mining-Sektor wird sicher schrumpfen, weil ich glaube, viele davon, die gehen auch ein bisschen mehr Richtung Datencenter und KI. Auch dort ist es sehr lukrativ, glaube ich, für sie. Das heißt, ich glaube, der ganze Mining-Sektor insgesamt wird auf jeden Fall schrumpfen in nächster Zeit. Die Energiekosten werden sicher persistent höher bleiben, glaube ich, wenn man da keine gute Lösung finden unten. Die Hashrate, glaube ich, wird ein bisschen sinken, glaube ich, in nächster Zeit.
Aber das Gute ist, man sieht in solchen Situationen halt, wie Bitcoin sich auch sehr schnell daran anpasst und das sollte eigentlich keine Gefahr darstellen. Wir haben ja in nicht allzu ferner Vergangenheit auch gesehen, wie es neue Allzeithochs bei den Hash-Werten gegeben hat und die werden wir auch in Zukunft wiedersehen. Dass es einen leichten Rückgang gibt, das ist meistens in Bärenmärkten so. Und es ist meistens auch so, wenn natürlich die Energiekosten steigen oder es gewisse regulatorische Dinge gibt, wie ihr erinnert euch an das Bitcoin-Schürfverbot aus China zum Beispiel, wo die globale Hashrate auch zwischenzeitlich sehr stark gefallen ist. Gut, haben wir noch was oder sind wir durch jetzt mit den Neuigkeiten?
Ganz was Kurzes noch, wir wollen es ja mit etwas Positivem am Ende abschließen, und zwar nämlich Michael Saylor, die Strategy-Leute, kaufen extrem Bitcoin. Also ich will gerade kurz die Zahlen nennen. Der letzte Kauf war 22.337 Bitcoin. Das ist ca. 1,57 Milliarden an Bitcoin-Investment, das hier geschehen ist. Vorletzter Kauf, der war am 9.3. 17.994 Bitcoin. Das ist also ein Gegenwert von 1,28 Milliarden US-Dollar. Davor eben auch kleinere Käufe noch, aber der nutzt diesen Dip, den wir jetzt haben, diese günstigen Preise für gigantische Käufe. Gibt es auch weitere Vehikel natürlich, so wie das Stretch, wie das heißt, das STRC, das ja auch automatisch, wenn es über 100 geht, Bitcoin einkauft. Also da wird sehr stark nachgekauft. Er hat schon mehr als 3,5% der totalen Summe, der insgesamten Summe von 21 Millionen, die es mal geben wird, hat er bereits in der Tasche in der Zwischenzeit.
Ich habe noch eine Sache für Bitcoin, zwei Sachen, jetzt weil ich gerade auf X geschaut habe, um noch jetzt die letzten Nachrichten für euch hier zu bringen, die brandaktuellen. Und Bitcoin Quantum hat ein Testnet lanciert, nämlich die Version 0.3, die das erste Live-Deployment von BIP 360 ist. Und da geht es um ein Upgrade für Bitcoin, das Bitcoin quantumresistent macht. Also wir sind in dieser Zeit, dass die Upgrades kommen. Bitcoin wird auch im Quantumzeitalter, im Quantencomputerzeitalter weiter da sein. Und dann gibt es noch ein ganz, ganz wichtiges Update, auch gerade reingekommen vor einer Stunde. Binance hat darauf hingewiesen, dass alle iOS-Benutzer, also habt, wenn ihr ein Apple-Handy habt, wenn ihr auf eurem iPad vielleicht Binance verwendet, unbedingt auf die neue Version upgraden soll, weil man hat tatsächlich eine Systemvulnerabilität festgestellt bei den iOS-Systemen. Also Binance-Benutzer, unbedingt jetzt schnell eure Binance-Apps upgraden, weil es ist gefährlich, die alte Version zu benutzen. Es ist, glaube ich, noch nichts passiert, aber es gibt eine Vulnerabilität, die Binance festgestellt hat, und man möchte alle Benutzer darauf hinweisen, dass sie das schnellstmöglich upgraden, also unbedingt upgraden. Apropos Kryptobörsen, Lukas, da darf ich an dieser Stelle noch auf unseren Partner Bybit hinweisen. Wenn ihr bereit seid, dass ihr diesen Bärenmarkt nutzt, dass ihr bei günstigen Preisen einsteigen wollt, dann schaut euch unbedingt Bybit an. Klickt auf den Link unter dieser Folge und meldet euch bei bybit.eu an. Das ist die europäische Version von Bybit, komplett reguliert in Wien für ganz Europa. Und da bekommt ihr nur jetzt 20 Euro Bitcoin-Willkommensbonus. Wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, dann bekommt ihr diese 20 Euro Bitcoin von Bybit geschenkt. Schaut euch das unbedingt an, meldet euch an auf bybit.eu. Darüber hinaus gibt es bis zu 5.000 US-Dollar an Willkommensboni für alle, die auch traden. Also wenn ihr Trader seid, wenn ihr ein bisschen was machen wollt, dann könnt ihr da weitere Boni abstauben. Und ganz wichtig für neue Benutzer, wenn ihr noch kein Bybit-Konto habt oder bisher nur auf dem globalen Bybit registriert seid und nicht bei bybit.eu, dann könnt ihr euch anmelden und bekommt 100% auf eure US-Dollar für die ersten Tage. Das heißt, wenn ihr bis zu 1.000 US-Dollar anlegt, bekommt ihr 7 Tage lang 100% obendrauf an Zinsen von Bybit. Das ist ein kleines Willkommensgeschenk. Und damit sagen wir danke. Genau, danke für die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Bybit, auch jetzt wieder in diesem Jahr. Wir sind überzeugt davon, benutzt die Karte. Bybit ist eine tolle Kryptobörse, die alles anbietet, was in Europa legal erlaubt ist, kann man sagen, weil viele Börsen haben da ja noch Probleme, dass sie in Europa aktiv werden können, wie Bybit. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zum nächsten Schritt, nämlich zur Wette der Woche. Ich sage euch ganz kurz, was passiert ist, nämlich
Aliens.
Die USA hat aliens.gov angemeldet. Also .gov ist ja diese Domain-Endung, die man nur als Staat anmelden kann. Das ist diese für diverse offizielle Seiten seitens der Regierung oder seitens des offiziellen Amerikas. Und die haben das angemeldet. Jetzt gibt es natürlich die Wette auf Polymarkt sofort. Wird die USA bestätigen, dass es Aliens gibt vor 2027? Wenn ihr denkt, dass es so sein wird, könnt ihr da mitwetten. Zuletzt standen die Wahrscheinlichkeiten bei gerade mal 19%. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr große Upside noch bis auf 100%. Natürlich könnt ihr alles verlieren, wenn es bis Anfang 2027 tatsächlich, also Ende dieses Jahres, keine Aliens gibt, keinen Beweis für Aliens gibt, dann verliert ihr natürlich euer Geld. Ich würde das mit Bedacht machen. Alternativ gibt es jetzt auch die Wetten auf die Rezession. Die zeigen auch stark nach oben. Ich glaube, über 35% wetten jetzt schon auf eine Rezession. Aktuell. Genau.
Also das mit den Aliens, das ist lustig, weil der Trump hat ja angekündigt für dieses Jahr, dass die online gehen, die ganzen, es gab ja die Epstein-Files davor veröffentlicht, danach kommen diese Alien-Files anscheinend, was ich so gelesen habe. Deswegen gibt es diese Wette hier mit den, werden die confirmed. Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht.
An Aliens glaube ich nicht, ne?
Ich bin da zweifelhaft. Also ich denke schon, dass Aliens durchaus eine Möglichkeit sind. Nur, du kennst ja das Fermi-Paradox wahrscheinlich aus der Physik, ja, ist ja ganz bekannt. Und ich liebe das ja, also ich liebe ja solche Sachen wie das Fermi-Paradox. Und das versucht zu erklären, warum wir trotz der mathematischen Wahrscheinlichkeit von Leben im All trotzdem keines bisher gefunden haben. Und das ist physikalisch tatsächlich so, dass es halt wirklich viele Hürden gibt, um so weit zu gelangen, dass wir, selbst wenn es das gibt, mit denen in Kontakt treten. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 5 Jahre in die Ferne schauen, um irgendwelche habitablen Planeten zu sehen, dann schauen wir ja auch Lichtjahre, also Jahre in die Vergangenheit. Und selbst wenn wir irgendwas finden, irgendwie tausende Lichtjahre entfernt, dass das ausschaut wie eine zweite Erde. Und selbst wenn wir da Aliens sehen, dann wissen wir nur, dass die vor tausenden von Jahren dort waren. Das heißt, wir können noch immer nicht mit denen in Kontakt treten. Und das ist...
Es ist ja extremst unwahrscheinlich. Allein schon, weil dieser Planet alleine hier, wir haben schon, was haben wir, 5 große Extinction-Events hinter uns, wo fast alles ausgelöscht wurde auf der Erde.
Mindestens.
Die Zusammensetzung von diesem Solarsystem hier ist extrem seltsam, weil Jupiter schützt uns gegen nahezu alles und dass man Gasriesen hat an der Stelle, ist auch nicht
typisch. Aber gut.
Und so weiter.
Ja, aber gut, das mag sein. Aber generell, wenn das Universum tatsächlich unendlich ist, dann ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass es sowas nochmal gibt, eigentlich auch nahezu 100.
Also, genau, nur das Problem ist, Lichtgeschwindigkeit ist einfach ultra langsam. Das ist zwar das Schnellste, was es gibt, aber gleichzeitig ist Lichtgeschwindigkeit extrem langsam. Wenn du anschaust, wie groß das Universum ist, allein das Licht vom Mond hierher braucht eine Lichtsekunde. 8 Sekunden ist die Erde zur Sonne, also es ist einfach extrem langsam und deswegen ist auch nicht wahrscheinlich, dass er irgendwas ist, was uns besuchen kann.
Also ich glaube, der Unterschied liegt wirklich darin, zu sagen, gibt es das? Das ist sehr wahrscheinlich, dass es das gibt. Oder können wir damit auch was anfangen? Und ich glaube, dass die zweite Frage die ist, die wir momentan auf alle Fälle verneinen können. Wenn wir nicht irgendwas finden, dass wir die Raumzeit so beeinflussen, dass wir irgendwie Distanzen, wie du sagst, zurücklegen können, dann ist das sehr irrational wahrscheinlich zu glauben. Na gut, ein kleiner Physik-Exkurs. Vielleicht lassen uns die Physiker unten wissen, ob das kompletter Blödsinn ist, was wir gerade besprochen haben. Und damit kommen wir zur Skurrilität der Woche. Lukas, was hat denn der Boris gemacht?
Boris, zuerst, bitte um Verzeihung, die eigentliche Skurrilität der Woche war ja noch, dass diese 50 Millionen US-Dollar verloren gingen auf Aave. Das werden wir auch verlinken, was da passiert ist. Schaut euch das an, das ist total spannend. Also jemand hat einfach am Handy, müsst ihr mal vorstellen, am Smartphone 50 Millionen US-Dollar wechseln wollen in Aave-Token. Also USDC, glaube ich, war es, oder USDT in Aave-Token, hat eine Meldung bekommen, hey, das ist eine gigantische Summe, die du da mit einem einzigen Trade traden willst. Das heißt, da ist die Slippage sehr hoch und wenn du das machst, verlierst du sehr, sehr viel Geld. Er hat dann drauf gedrückt und es waren am Ende $36.000 übrig, von 50 auf 6 Millionen auf $36.000.
Da muss Geld keine Rolle spielen.
Das ist brutal. Na okay, aber die eigentliche jetzt Skurrilität der Woche ist eigentlich dann Boris Johnson. Der hat sich bemüßigt gefühlt, unbedingt einen Artikel zu schreiben über Bitcoin. Nämlich er ist jetzt im Jahre 2026 draufgekommen, was noch keiner vermutet hat, dass Bitcoin ein Ponzi-System ist. Der hat auf X eben gepostet, I've long suspected Bitcoin is a giant Ponzi-Scheme and now I'm hearing tales of woe that make me fear I'm right. Und er hat einen Artikel geschrieben in der Daily Mail und ja, und das ist das übliche Babyboomer-Geschwafel von...
Ja, aber das übliche Bitcoin ist tot. In allen Bärenmärkten ist Bitcoin immer tot.
Ja. Aber außerdem hat es keinen intrinsischen Nutzen. Ja. Ui, intrinsischer Nutzen. Ich mag das Wort schon überhaupt nicht mehr hören, intrinsischer Nutzen. Ich sage immer zu jedem VWler, der Ökonomen, der vom intrinsischen Nutzen redet, warum hat der intrinsischen Nutzen selber intrinsischen Nutzen? Den gibst du ihm. Ja? Das ist einfach ein Begriff, den du in der Uni gelernt hast und dann hast du auf ein Papier geschrieben, damit du eine Note bekommst. Das Ding ist in der echten Welt was anderes, als du denkst. Aber es ist halt wirklich so das typische Geschwafel von Boris Johnson, von jemandem, der keinen Zugang zu dem Thema hat, die immer gleiche Argumente sind wieder mal da. Es ist Schneeballsystem,
Spekulation. Nutzen ist halt sehr subjektiv. Ja, also Nutzen ist in jeder Hinsicht subjektiv eigentlich.
Ja, und für mich hat das Wort intrinsischer Nutzen sehr wenig Nutzen. Sowieso. Aber ja, und also Michael Saylor war dann die erste größere Stimme, die sich dagegen argumentiert hat. Hat eben dann erklärt, das kann man nicht als Ponzi-System sehen. Das ist einfach mathematisch nicht richtig. Du hast keinen zentralen Emittenten. Du hast das System nicht, das neue Investoren mit dem Geld von alten Investoren bezahlt werden. Umgekehrt ist es ja, dass alte Investoren mit dem Geld von neuen Investoren bezahlt werden und so weiter. Das ist einfach absurd. Deswegen die Skurrilität der Woche, Boris Johnson. Keine Ahnung, was der eigentlich noch macht die ganze Zeit, aber anscheinend Artikel schreiben über
Politpension genießen und wahrscheinlich, dann ist Gold auch ein Ponzi, wenn Bitcoin ein Ponzi ist, so viel dazu.
Das Lustige ist einfach, dass ein Politiker, wo das die halben Sachen, was ein Politiker macht, Ponzi-Scheme sind, so wie das Pensionssystem, Bitcoin vorwirft, dass es ein Ponzi-Scheme wäre. Also,
ja gut, der Boris, der hat wieder was gezeigt der Welt, der gute Boris Johnson. Gut, und damit kommen wir zum Tipp der Woche. Tipp der Woche, beobachtet dieser Tage, ich habe es vorher schon gesagt, unbedingt die makroökonomische Lage. Ihr seht, wie Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle und im Endeffekt auch Krypto, wie die alle miteinander in Verbindung stehen. Und momentan gilt vor allem der Ölpreis. Schaut auf den Ölpreis, wenn dieser weiter durch die Decke geht, wenn der weiter sehr hoch bleibt, dann wird das für die Wirtschaft verdammt hart werden. Dann wird das globale Auswirkungen haben, denn dieser Ölpreis, der könnte wirklich der letzte Tropfen werden, der dieses Fass zur Rezession und zur Wirtschaftskrise jetzt wirklich zum Überlaufen bringt. Und wir könnten eine globale Krise sehen, die 2008 in den Schatten stellt, meiner Meinung nach. Was wir eben nicht wissen, und das ist, glaube ich, für uns Kryptoinvestoren das Wichtige zu beachten, was wir nicht wissen, ist, wie Bitcoin und Krypto in diesen Phasen reagieren. Denn Bitcoin wurde ja, wie ihr wisst, als Zuhörer erst nach der großen Krise 2008 kreiert und der Covid-Crash, ihr erinnert euch, der hat tatsächlich dazu geführt, dass Bitcoin keine Stärke bewiesen hat und Bitcoin wie alles andere mit abgeschmiert ist. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Es kann durchaus sein, dass eine fatale Wirtschaftskrise nicht nur die Aktien und alles andere in den Keller reißt, sondern eben auch unsere Kryptos mit in den Keller reißt. Und da möchten wir euch davor bewahren als Zuhörer. Also falls ihr noch nicht den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das jetzt, abonniert die Kryptologen. Wir halten euch auf dem Laufenden durch diesen Bärenmarkt und wir werden euch dann auch frühzeitig informieren, wenn wir wieder einsteigen, wenn wir glauben, dass ein guter Zeitpunkt ist, in diesen Markt einzusteigen.
Jawohl, Alex, danke schön dafür. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir werden auf jeden Fall häufige Episoden machen jetzt in nächster Zeit, um euch da überall zur Seite zu stehen, meine ich, um euch da Einblicke zu liefern. Das wird sehr, sehr wichtig in den nächsten Wochen.
Genau, dann noch kurz zum Ausblick. Nächste Woche gibt es diverse Einkaufsmanager-Indizes aus Europa, den USA und dem Vereinigten Königreich. Diese Einkaufsmanager-Indizes, die sind meistens ein Frühwarnsystem auch für die Wirtschaft, weil wir sehen, wenn die pessimistisch werden, wenn die Einkaufsmanager eine schlechte Zeit vorhersehen, dann wirkt sich das, weil Einkauf ja immer vor der Produktion steckt, dann wirkt sich das längerfristig auf die globale Wirtschaft aus. Und da werden wir sehen, ob das der nächste Nagel im Sarg der Wirtschaft sein könnte, dieser Einkaufsmanager-Index. Und am Mittwoch gibt es darüber hinaus noch die Verbraucherpreisindexzahlen aus Großbritannien, auch die werden spannend. Sonst passiert, glaube ich, weniger in der nächsten Woche. Sonst passiert jetzt nicht mehr so viel. Die Zinsen, die sind ja schon gegessen. USA hat die Zinsen nicht erhöht, Japan auch nicht. Wir werden sehen, wie das beim nächsten Mal weitergeht. Jetzt gibt es noch zwei Veranstaltungen, glaube ich, wollten wir noch ankündigen, die noch ein bisschen in der Zukunft liegen, aber markiert euch die schon mal im Kalender.
Wir werden in nächster Zeit öfter darauf hinweisen, es liegt auch ein bisschen in der Zukunft, wie du sagst. Die Vienna Blockchain Week, die ist am 18. bis 19. Mai 2026. Wir werden ein bisschen Marketing schon dafür betreiben. Es gibt einen Link, einen Promo-Link von den Kryptologen, also wir verlinken euch das unten in der Beschreibung der Episode. Da bekommt ihr einen Rabatt für diesen Event, also im Mai sehen wir uns hoffentlich. Ich weiß nicht, ob Alex, ob du dann schon wieder hier in Europa bist, aber ich bin auf jeden Fall im Mai bei der Vienna Blockchain Week. Und das Zweite, unser Partner hier von Onchain Austria, die haben in Linz spezifisch eine Krypto-Community gestartet. Da gibt es den Linzer Krypto-Hub, der regelmäßige Events macht. Das verlinken wir euch auch in der Episodenbeschreibung dazu. Der erste Event ist im April am 24.04. um 16 Uhr. Shoutout zum Mr. Mauracher, Dr. Mauracher.
Genau, ja. Und Lukas, nicht zu vergessen, am 25. März gibt es in Frankfurt noch die Crypto Assets Konferenz. Also wenn ihr wichtig in Hessen seid oder in der Nähe, gibt es auch dort eine Krypto-Konferenz jetzt noch im März. Das ist ja schon in 5 Tagen. Ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt. Müsst ihr selber abklären. Gut, und damit sagen wir danke fürs Zuhören. Heute wieder in einer Folge zu zweit. Schauen wir mal, wie das jetzt klappt in nächster Zeit. Ich bin ja immerhin hier im Coworking und habe mir da ein bisschen ein Ticket gekauft heute, damit wir eine gute Internetverbindung haben. Ich hoffe auch, Lukas, diese Folge ist stabil genug, dass das sich gut anhört, dass wir nicht übereinander drüber reden. Ja, ich werde das jetzt dann in der Bearbeitung feststellen und damit sage ich nochmal danke fürs Zuhören wieder. Ja, hoffen wir. Schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Und genau, dann bis bald. Schönen Gruß aus Florianopolis.
Danke, liebe Leute, fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode interessiert hat, wenn sie euch geholfen hat, gebt uns überall eine gute Bewertung und wir hören uns schon bald wieder in diesen spannenden Zeiten. Schöne Grüße aus Wien und alles Gute bis dahin.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann!